Unser Monatsspruch, den haben wir hier vorne drauf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Das ist natürlich schon eine straffe Aussage, wenn man das so liest. Wir leben als Gläubige in dieser Welt. Wir haben manche Herausforderungen und manch einer mag sich vielleicht so im Laufe des Alltags fragen und im Laufe so der Nachfolge, was bringt mir überhaupt der Glaube an Gott? Was bringt mir das? Was bringt mir das, dass ich an Gott glaube? Habe ich dadurch irgendeinen Vorteil? Was bringt mir das, dass ich an Gott glaube? Manche würden dann ganz schnell mit David antworten im Psalm 32, Vers 10. Der Gottlose, also der, der von Gott nichts wissen will, der hat viel Plage. Der Gottlose hat viel Plage. Und dann gibt es dann einen Psalmschreiber, der in einem seiner Psalmtagebücher festhält, nämlich namens Asaf, im Psalm 73. Er sieht die Sache ganz anders. Er meint, den Gottlosen geht's sehr gut. Also da ist ein David, der sagt, das sind geplagte Leute. Da gibt's den Asaf, der sagt, nee, denen geht es sehr gut. Er sagt, ihnen geht es gut, sie haben keine Probleme. Ja, sie sind sogar glücklich in dieser Welt. Also er ist der Meinung, es geht ihnen sogar gut in dieser Welt. Asaf in seinem Psalm 73 behandelt dieses Thema oder seine Beobachtungen und seine eigenen Erfahrungen, wirft so die Frage auf, gibt es überhaupt einen gerechten Gott, handelt so ein gerechter Gott? Ich lese heute mal aus der Hoffnung für alle, weil ich fand das so schön deutsch wiedergegeben, leicht verständlich. So, du kannst es dir gerne auch in deiner eigenen Bibelübersetzung nachlesen, aber vielleicht hörst du mal einfach auch oder schlägst parallel dazu auf. Psalm 73, der Asaf meint, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm ganz vertrauen, das kann niemand bestreiten. Das sagt er so im ersten Vers. Aber im zweiten Vers, da erzählt er uns seine Wahrnehmungen, seine Erfahrungen. Ab Vers 2 fortfolgende, ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Fast hätte ich den Glauben aufgegeben. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Sie sind stolz auf ihren Stolz und tragen ihn zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren frechen Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Es hängt an ihren Lippen und glaubt alles, was man ihm vorsetzt. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie sollte er auch? Er thront so weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Vers 13 bin ich. Vers 14. Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Welch ein Leben. Und es scheint fast so, als würde der Prediger Salomo ihm beipflichten. Denn der Prediger Salomo sagt in Prediger 8, Vers 14, es geschieht so viel Sinnloses auf der Welt. Da geht es rechtschaffenen Menschen so schlecht, wie es den Gottlosen gehen sollte. Und da haben Gottlose ein so schönes Leben, als hätten sie Gottes Gebote befolgt. Das ist völlig sinnlos. Welche Gedankengänge? Lohnt es sich überhaupt, Gott nachzufolgen? Was macht das überhaupt für einen Sinn? In einer Tageszeitung stand einmal ein Artikel mit der Überschrift Löwen frisst adoptierte Antilope. Eine Löwin aus einem Tierpark in Kenia hatte ein Antilopenbaby adoptiert und gegen andere Feinde verteidigt. Schließlich habe sie es aber doch gefressen. Dass Löwen ihre Beutetiere gegen andere Feinde beschützen, wurde schon mehrfach beobachtet. Für die kenianische Wildschutzbehörden ist der Beschützerinstinkt der Löwen gegenüber den Antilopen, die ihr eigentlich als Beute dienen, ein Rätsel. So der Wortlaut im Zeitungsartikel. Vielleicht verteidigte dieser Löwe seine Beutetiere nur gegen andere Fressfeinde, weil er sie zu gegebener Zeit selbst fressen wollte. Und lebendes Fleisch bleibt bekanntlich länger frisch als totes. Das weiß möglicherweise auch ein Löwe. Aber dieses Phänomen mit der Löwin kann auch ein Beispiel sein und vielleicht auch eine Antwort geben auf die Frage, die so manchem Gläubigen zu schaffen macht, so wie es der Asaf und der Prediger Salomo schon gesagt haben, warum geht es den Gottlosen so gut? Sind gottlose Menschen besser dran als Gläubige, weil sie tüchtiger sind und ohne fremde Hilfe zurechtkommen? Oder bekommen sie Hilfe, von der wir nichts wissen? Zunächst einmal müssen wir uns daran erinnern, dass diese Erde dem Satan übergeben wurde. Wir wissen, Gott hatte den Menschen oder die Menschen, Adam und Eva, eingesetzt, diese Erde zu regieren, diese Erde zu verwalten, Herrscher über diese Erde zu sein. Und wir wissen, dass Satan ihnen sie verführte und ihnen klar machte, dass es sich nicht lohnt, Gott zu vertrauen, vor allem er könnte lügen und vor allem er beraubt euch eures freien Willens. Und er hat sie also bezirzt, so dass Adam und Eva schließlich sagten, ja, wir entscheiden uns, wir vertrauen nicht mehr Gott, wir vertrauen dir, Teufel. Und sie aßen von der Frucht. Und in dem Moment verloren sie die Gegenwart Gottes in ihrem Leben. In dem Moment starben sie geistlich und auch der körperliche Zerfall setzte ein. Und in diesem Akt des Ungehorsams übertrugen sie auch in diesem Augenblick die Herrschaft der Erde auf Satan. Bis dahin herrschten Adam und Eva. Sie bestimmten, was im Garten Eden und was darüber hinaus auf der Erde sich ausweiten würde. Sie bestimmten und sollten darüber bestimmen, wie es ausgehen sollte. Gott hatte gesagt, oder wie es sich ausweiten sollte. Gott hatte gesagt, ich habe euch gesetzt, den Garten zu bewachen, ihn zu bebauen. Bewahrt ihn. Bewahrt die Schöpfung, in die ich euch gestellt habe. Und seid Wächter über der Schöpfung, in die ich euch gestellt habe. Aber sie waren Gott ungehorsam und sie tauschten ihre Herrschaft ein gegen die Zwangsherrschaft Satan. Von da an wurde Satan Gott dieser Welt. In Lukas 4, Vers 6, ihr wisst, als Jesus versucht wird, in Lukas 4, Vers 6, da sagt Satan, Jesus, du müsstest nicht ans Kreuz gehen, du müsstest überhaupt nicht sterben. Ich mache den Vorschlag, Jesus, fall auf die Knie, bete mich an, erhebe mich, mach mich zu deinem Herrn und du musst nicht ans Kreuz gehen. Als Gegenleistung, sagt Satan, Jesus, als Gegenleistung übertrage ich dir die Herrschaft über die Welt, über den ganzen Kosmos zurück. Du wirst nicht sterben müssen, du wirst leben und Jesus, ich übergebe dir diese Welt. Und Satan sagt ausdrücklich, und Jesus widerspricht ihm auch nicht, denn mir gehört der Kosmos. Mir gehört die Welt. Und Satan sagt, ich gebe sie, wem ich sie geben will. Ich habe die Autorität darüber. Seit Adam und Eva hat er die Autorität. Und selbst Jesus kam und er starb. Und die Bibel sagt, er hat den Teufel entmachtet. Aber wir wissen, der Teufel läuft durch die Welt wie ein wilder Taliban. Und versucht immer wieder, obwohl er entmachtet und gestürzt wurde, versucht er immer wieder mit Terror in dieser Welt zu agieren und auch in das Leben von Menschen einzudringen. Paulus erklärt ganz klar, Satan ist der Gott dieser Welt. Im Epheserbrief sagt er, der Satan, der Gott dieser Welt, hat es und tut es immer wieder, verblendet den Denksinn der ungläubigen Menschen. Leider muss man auch sagen, so zeigt Paulus an anderer Stelle auch manchmal den Denksinn der Gläubigen, wenn sie nicht die Wahrheit des Wortes Gottes in ihrem Leben kennen. Also haben diese Menschen bessere Quellen? Also ich sagte bereits, Satan ist der Gott dieser Welt. Und wir müssen wissen, du und ich, Menschen, die auf Gott vertrauen, befinden sich auf feindlichem Territorium. Und wir haben von diesem System, von der Herrschaft, die Satan ausübt, absolut keine Hilfe zu erwarten. Niemals wird Satan kommen mit seinem ganzen System und Systemvorstellung sagen, tut mir so leid, dass es dir so dreckig geht, ich glaube, ich sollte dir mal helfen. Er wird es nicht tun. Wir sind auf feindlichem Territorium. Natürlich ist klar, die wir zu Christus kommen, Jesus in unser Leben aufnehmen, von neuem geboren sind, wir sind dann in dieser Welt und auf diesem Territorium, wo wir leben, ob nun als Einzelperson oder Familie oder als Gemeinde, wir sind zum Beispiel hier an diesem Platz als Gemeinde versammelt und wir haben unsere Gemeinde eröffnet in einem Territorium, in einer Welt, die dem Gott dieser Welt gehört. Dieses Territorium gehört ihm. Und wir haben das im Namen Jesu besetzt. Da, wo du wohnst, in deiner Wohnung, in deinem Haus, da ist göttlicher Platz geworden. So, Hiob erklärt sogar, dass da, wo wir dann mit Gott sind, wo wir als Gläubige mit Gott leben, da zieht Gott sogar einen unsichtbaren Zaun um uns herum und er macht dem Teufel klar, da darfst du nicht drüber gehen, du darfst diesen Zaun nicht übersteigen. Der Teufel wird uns natürlich klar machen wollen, dass dieser Zaun nicht hält und dass er brüchig ist und dass wir vielleicht auch noch nicht so weit sind, dass wir so einen Schutz bekämen. Er wird also versuchen, wieder die Frage zu stellen, sollte Gott gesagt haben, Gott unglaubwürdig machen, sollte Gott wirklich das gesagt haben, dass ich euch beschütze und einen Zaun um euch ziehe? Ja, das hat mein Gott gesagt. Und ich glaube, dass das, was er gesagt hat, auch stimmt. Aber Satan kommt und sagt, du, das stimmt nicht, du hast nicht diesen Schutz. Und dann öffnen Gläubige manchmal auch eben durch Fehlverhalten andere Dinge ihm die Tür oder durch gerade eben auch durch Unglauben. Wir müssen wissen also, wir leben in feindlichem Territorium. Wo immer du eine Wohnung mietest, da wird in diesem Moment ein Platz Gottes aktiviert. Denn die Schrift sagt, da wo wir sind, ist das Reich Gottes, richtig? Und Jesus sagt, wenn ihr wohin kommt und erscheint, dann sprecht, das Reich Gottes ist hier herbeigekommen. Das heißt, wenn wir auf der Straße sind und predigen oder wenn wir sonst irgendwo im Einsatz sind, dann stellen wir uns bewusst hin, und das ist keine religiöse Floskel, sondern wir stellen uns bewusst hin und wir sagen, hier ist jetzt das Reich Gottes, weil Jesus gesagt hat, sprecht, wenn ihr wohin kommt, hier ist das Reich Gottes. Und das sprechen wir, und das heißt, wir sind jetzt umgeben von einem göttlichen Zaun, von einem göttlichen Schutz, da wo wir jetzt agieren, und Menschen, denen wir predigen, denen wir dienen wollen, die können jetzt in diesen unseren Bereich hineinkommen, in dieses Schutzterritorium, gerettet werden, geheilt werden, befreit werden, oder was auch immer ihre Nöte sind. Sie können dort Hilfe empfangen. Also es ist nicht so, dass wir eine religiöse Handlung vollziehen. Hier ist das Reich Gottes. Halleluja, praise the Lord. Oh, here is the kingdom of God. Und dann weiter so. Nein, das ist ein aktiver Akt, den wir tun. Für mich ist es so. Ich stelle mich hin und sage, so ist es. Das ist Gottes Platz. Das müssen wir im Glauben tun, weil wenn du es nur einfach plapperst oder einfach sagst, ohne zu glauben, wird es auch keine Wirkung für dich haben. Denn alle Dinge werden durch Glauben ausgelöst und in Kraft gesetzt. Wenn du nicht hingehst, wenn du hingehst und sagst, hier ist das Reich Gottes, na ja, schauen wir mal, ob das wird, dann kann ich dir sagen, es wird nicht. Aber wenn du hingehst in dem Namen Jesus und sagst, hier ist das Reich Gottes, in Jesu Namen, dann ist da das Reich Gottes, wenn du das jetzt glaubst. Denn es wird, wie gesagt, durch Glauben aktiviert. Hier ist das Reich Gottes. So, also, wir leben also in einer gefallenen Welt. In dieser Welt ist Satan der Gott dieser Welt. So geht es, wird es auch im ganzen Neuen Testament uns beschrieben. Und dann kommt natürlich diese Frage wieder da, woher bekommen Ungläubige Hilfen? Ich will nochmal so eine Passage euch hier vorlesen. Die Gottlosen aber, die selbstbewusst auf ihre eigene Kraft vertrauen, sind dem Teufel gerade recht. Er ist sogar bereit, ihnen zum Erfolg zu verhelfen, wenn er sie dadurch nur vom Glauben an Gott fernhalten, bildlich gesprochen, verschlingen kann. Wenn der Teufel merkt, dass er Menschen verliert, und das haben wir ja in unserer Gemeindegeschichte auch erlebt, ob wir nun Menschen zu Christus geführt haben und sie von neuem geboren wurden, in einem unserer Arbeitszweige, sei es Straßenkirche, Rotlichtviertel, Baseline oder wo immer es war, oder sonstige Aktivitäten der Gemeinde, da sind Menschen zum Glauben gekommen, die zum Beispiel keine Arbeit hatten. Aber jetzt haben sie gesagt, ich will arbeiten. Und interessanterweise, ein ganz Teil von solchen Leuten, die haben dann auch Arbeit gefunden. Aber ausgerechnet gerade dann, immer wenn Gottesdienst ist. Immer wenn Gottesdienst war, haben sie einen Job. Ich weiß, eine Person, eine Schwester, die sich bekehrt hat, und sie auch. Und ich sage, du brauchst die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. Und ich glaube, dass Gott für dich einen Job hat, eine gute Arbeit hat, und zwar die auch kompatibel ist, die passt auch zu deinem Leben mit deinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Es geht ja nicht um Gemeinde zu besuchen, um die Ausführung, Ausübung irgendeines religiösen Aktes, Christen besuchen, normalen Gottesdienst, sonst ist Gott stinkig. Sonst ist er vielleicht irgendwie sauer. Nein, es geht um uns, weil wir werden durch die Gemeinschaft, die wir haben, und durch den Gottesdienst, durch die Zeugnisse oder durch Predigt oder die gegenseitige Ermutigung oder vielleicht auch Ermahnung, wir werden dort gestärkt, aufgebaut. Wir kommen in Schutzposition. Unser innerlicher Mensch wird stark. Wir lernen aus den Erfahrungen der anderen. Aber ich habe dieser Schwester gesagt, du solltest diesen Job nicht annehmen. Sie sagt, ich weiß, Herbert, ich kann in keinen eurer Gottesdienste teilnehmen. Weder Dienstag, noch irgendeine andere Veranstaltung und auch nicht Sonntag. Denn ich habe gerade dann die Arbeit. Und es hat nicht lange gedauert, ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, und sie hat ihren Job verloren. Sie wurde ganz einfach gekündigt. Aber inzwischen sagt sie, ich muss einfach was tun für mein Outfit, für mein Body. Ich muss etwas tun. Und so, sie hatte sich inzwischen in einem Fitnesscenter angemeldet. Sie sagt, um wirklich zu bestehen und guten Job und alles zu bekommen, muss ich fit und durchtrainiert sein. Und außerdem, für die Gesundheit brauche ich das auch. Nur das geistliche Leben, die geistliche Gesundheit, die blieb auf der Strecke. Sie ist vom Glauben abgefallen und ist total wieder in das alte Leben zurückgerutscht. Sie lebt wieder in dem, wo sie rausgekommen war. Also der Teufel, der mag das nicht, wenn du jemand zu Jesus führst. Er mag auch nicht, dass du hier bist heute Abend. Das mag er überhaupt nicht. Und er würde alles tun, damit du irgendwie zu Hause ein privates Problem kriegst oder dass dein Auto einen Platten hat und du vielleicht noch sagst, oh, ich sehe es als Zeichen des Himmels. Ich habe mit dem Platten kann ich nicht fahren. Ich sollte mich auf die Couch legen. Der Herr gönnt mir Ruhe. Also wir finden auch schnell eine religiöse Erklärung, die uns irgendwie scheinbar weiterhelfen könnte. Aber Satan wird alles tun, wenn er merkt, Menschen richten sich auf Gott hinaus, fragen nach Gott, dann wird er ihnen ganz massiv behilflich sein, bloß nicht zu diesen blöden Christen und zu diesem für ihn blöden Christus zu kommen. Das will er verhindern und er wird Vergünstigungen geben. Er wird dir Gehaltszulagen geben, wenn du nur ein paar Stunden länger arbeitest, von denen du vielleicht vorher geträumt hast. Aber er wird alles tun, damit du ja nicht ein Nachfolger Christi wirst. Er ist bereit, ihnen Erfolg zu geben, wenn er sie dadurch vom Glauben an Gott fernhalten kann. Er möchte sie für sein Reich behalten. Dieser Asa im Psalm 73, von dem wir lesen, der hat dann in Vers 15 folgende Überlegung oder äußert folgendes, was er überlegt hätte oder was ja auch eine Variante für ihn gewesen wäre. Hätte ich mir vorgenommen, sagt er, ich will genauso vermessen reden wie Sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Siehst du, und dann sind wir als Christen im christlichen Lager, in der Nachfolge, im Glauben an Gott. Wir sind in der Gemeinde. Eigentlich würde ich ja lieber jetzt irgendwie einen guten Job irgendwo tun. Eigentlich würde ich ja lieber dies oder jenes machen. Eigentlich würde ich ja gerne diese meine Pläne erstmal verwirklichen. Aber ich bin Christ. Ich muss hier erscheinen. Ich muss in Gottesdienst. Ich muss auch zu den Gebeten. Denn was werden die anderen von mir denken, wenn ich auf einmal nicht mehr erscheine? Denn eins ist sicher, bei meinem nächsten Kommen werden sie fragen, wo warst du denn? Und diese Fragen kann ich mir doch nicht gefallen lassen. Ich stehe dumm da. Und ich müsste jetzt erklären, wo war ich denn die letzten 2, 3, 4 Wochen? Wo bin ich denn gewesen? Und dann muss ich vielleicht, da fragt mich jemand, keine Angst, ich frage dich nicht. Wenn du kommst und wenn du länger weg warst, also meine, ich begrüße dann immer freundlich und sage, sei herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Und ich weiß, bei manchen ist es vielleicht so, ja, frag mich doch, ja, frag mich doch, wo warst du gewesen? Ja, das musst du doch wissen. Ich könnte ja jetzt auch wie Kain sprechen, soll ich meines Bruders Hüter sein? Nein, nein, aber ich kann ja beten für jemand, den ich merke, der kommt auf Abwege oder auf dem geht es vielleicht nicht so gut. Also, dieser Asa sagt, die Überlegung ist da, ich lebe wie diese Leute da draußen. Aber dann wäre ich ja ein Verräter an meiner Gemeinde. Dann wäre ich ein Verräter an den anderen Christen. Nee, kann ich mir nicht erlauben. Also, Zähne auf die Zähne beißen, Lippen zusammenpressen, da müssen wir durch. Dafür bin ich halt Christ. Dafür bin ich ein Gläubiger, da muss man einfach durch. Und immer am besten noch Halleluja. Halleluja. Da muss man durch. Und dann haben wir auch viele fromme Verse und Sprüche, die uns helfen, unseren Frust irgendwie doch einigermaßen wieder ins Lot zu bringen. In Vers 16 sagt Asa, ich versuchte das zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Ich habe gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt. Leute, soll ich euch sagen, zu welchem Schluss, zu welcher Antwort ich gekommen bin? Ich krieg's nicht gebacken. Ich habe keine Antwort. Es war mir zu schwierig. Das war mir alles zu schwer. Es war mir zu schwierig. Aber dieser Asa, er tut dann etwas Gutes. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst, wie es dir heute Abend geht. Ich weiß nicht, ob du ein Lustchrist oder ein Frustchrist bist. Ich wünsche mir natürlich, dass du ein Lustchrist bist, also der mit großer Lust und Freude Christus nachfolgt. Aber wenn du heute Abend hier ein Frustchrist bist, dann hat dieser Asa auch eine Antwort für dich. Denn dieser Asa tut etwas, was wir dann wirklich tun sollten. In Vers 17 sagt er, also mit den Überlegungen, ich kam zu keinem Schluss, ich kam zu keinem Ende, Ich habe keine Antwort gekriegt. Da tat ich Folgendes. Ich ging in den Tempel, in den heiligen Tempel Gottes. Und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Auf einmal wurde mir klar, wo endet die Reise? Und ich möchte dich fragen heute Abend, wo endet deine Reise? Wenn du heute abtreten müsstest, wenn du heute aus dem Leben scheiden würdest, wo würdest du im nächsten Augenblick sein? Denn die Bibel sagt, wenn wir sterben, dann ist unser Körper tot. Das heißt, beim Tod geschieht, oder wenn wir sterben, geschieht Folgendes. Die Bibel sagt ja, wir sind Geistwesen. Euer 1. Thessalonicher 5,23, euer Geist, eure Seele und euer Körper. Wir sind eine dreiteilige Persönlichkeit, Persönlichkeit. Möge, und diese Geist, Seele, Körper soll unschädlich, also unbeschadet bewahrt werden bis auf den Tag Jesu Christi. So, und dann sagt die Bibel, im Prediger zum Beispiel, wenn dann die Knochen klappriger werden, die Mühlsteine, man die Steaks nicht mehr mit so einem dezenten Biss und Kau querlegt und platt macht, vor allem wenn man dann sie zu lange in der Pfanne oder auf dem Grill hatte und man hat statt Steak eine Schuhsohle zur Hauptspeise. Aber dann geht das, dann bist du und du, die Beißer gehen nicht mehr so. Und dann sagt der Prediger, sagt er, und dann auf einmal stirbst du. Und der Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Das heißt, meine wahre Persönlichkeit. Die Bibel sagt zum Beispiel, wenn wir in einer Sprache beten, ne, dann ist das nicht meine Seele, nicht mein Verstand, sondern wenn ich in einer Sprache bete, betet mein Geist. So, und dieser, wenn ich sterbe, wenn ich jetzt in diesem Moment sterben würde, da würde es plumps machen, meine Hütte würde hier liegen und mein Geist und meine Seele würden zu Gott gehen. Ich weiß also, wenn meine Reise hier zu Ende wäre und ich sterbe, wie, wann auch immer, ich hoffe ja eher auf Entrückung, wie viele andere auch, aber ich sterbe, ich hoffe, dass ich, oder ich weiß, wenn ich sterbe, nehmen wir an, ich sterbe, ich gehe von dieser Welt, dann wird mein Geist zu Gott kommen. Und ich werde vor Gott erscheinen und Gott wird sagen, oh Herbert, schön, dass du da bist. Komm, geh ein in die Freude deines Herrn. Schön, dass du zu Hause angekommen bist. Wenn du aber heute Abend oder wann auch immer ohne Christus stirbst, dann macht's vielleicht, wenn du stehst, auch plumps der Körper. Wenn du im Bett liegst, dann bleibt's eben ruhiger. Aber dein Geist geht auch aus deinem Körper und deine Seele und sie erscheinen vor Gott. Und wenn du als Ungläubiger, dein Geist erscheint jetzt vor Gott, dann sagt Gott, oh, du hast Jesus abgelehnt. Du hast gesagt, ich brauche keinen Erretter. Du hast gesagt, ich brauche keinen Erlöser. Vergebung brauche ich nicht. Deshalb kannst du hier nicht reinkommen. Und dann wirst du in das Totenreich geschickt, in den Hades. Und dann wird jeder, der ohne Jesus stirbt, wird in den Hades, in das Totenreich geschickt. Dort wartet er bis zum Endgericht. Und bei diesem Endgericht werden alle, die ohne Christus starben, in den Feuersee abgeurteilt. Dort bleiben sie für immer. Während die, die mit Christus sterben, für immer beim Herrn sind. Er sagt doch, der Apostel, wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist mein Ende. Wenn ich dabei bleibe. Das ist dein Ende, wenn du dabei bleibst. Und das kann dein Ende sein, wenn du dich zu Jesus bekehrst. So, also, dieser Asa geht also in den Tempel, in die Gegenwart Gottes. Und er sagt, ich muss mit Gott darüber reden. Mein Nachdenken, mein Grübeln hat mir keine Antwort gegeben. Aber dann im Tempel, da spricht er mit Gott. Und auf einmal geht's ihm auf. Auf einmal wird's Licht. Auf einmal sieht er klar. Puh, unser Ende ist so unterschiedlich. Unser Ende ist so sehr unterschiedlich. Auf das Ende kommt es an. Als er das erkennt, klärt sich seine Verwirrtheit in Gottes Gegenwart. Und der Wert des Lebens ist nicht im Verlauf des Lebens, sondern von seinem Ende her zu beurteilen. Wie wird mein Ende sein? In Vers 18 sagt er dann von den Gottlosen, dann betrachtet er auf einmal, wie auch ihr Ende aussieht. Sie sind auf schlüpfrigem Boden und stürzen ins Verderben. Vers 19, ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Vers 20, wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. Dann hält er nochmal eine Rückschau in sein eigenes Leben, sagte, was war ich nur für ein Kerl? Außerhalb von Gott konnte er die Dinge nicht mehr richtig beurteilen. Als er die Beziehung mit Gott nicht mehr pflegte, sondern die Umstände, die Situationen und voller Neid auch das Leben anderer Menschen und besonders der ungläubigen Menschen betrachtete, da verlor er seinen Blick für das Geistliche, für das Ewige, für die Dinge, wie wir sie sehen, in Gottes Gegenwart. Vers 21 sagt er, als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand nichts. Ich war dumm wie ein Stück Vieh. Also das ist schon so. Ohne Gott kann man schon ganz schön dumm werden. Und man sieht nicht mehr die Realität. Man kann sie auch nicht sehen, weil die Bibel sagt, außerhalb von Gott kann man geistliche, göttliche Dinge nicht sehen, sondern geistliche Dinge in der geistlichen Welt müssen auch geistlich und durch den Geist beurteilt werden. Das kann man nicht auf natürliche Basis. Gott sagt, du kannst einen Ungläubigen nicht zwingen, Gott zu begreifen, die Dinge Gottes zu begreifen. Paulus sagt, hör auf mit so einem Zwang auf Menschen, die nicht glauben. Denn diese Menschen, sie können Gott nicht sehen. Sie können Gott nicht erfahren, egal wie du sie behämmerst und es ihnen eintrichterst. Sie müssen erst Jesus aufnehmen, sie müssen von Neuem geboren werden und dann haben sie einen Einblick in die Dinge, in die geistlichen Dinge und in die geistliche Welt. Aber er sagt in Vers 23, dass er ja so dumm wie ein Rind war, das ja an sich gute Steaks liefert. Hat er ja eine Rückschau gehalten. Aber er sagt in Vers 23, jetzt aber bleibe ich bei dir und du hältst mich bei der Hand. Vielleicht bist du heute Abend hier und ich weiß, es sind solche, die mich hören, ob es nun hier ist oder im Internet. Es sind solche, die sagen, ja, ich kannte das mal, an der Hand Gottes zu gehen. Ich kannte dieses sichere Gefühl, dieses sichere Wissen auch, diese Nähe. Ich wusste, er hat mich bei der Hand und er führt mich. Aber irgendwo bist du ausgestiegen aus dieser Gegenwart Gottes und du hast diese Hand losgelassen und du irrst jetzt alleine herum. Aber der Herr sagt heute Abend und wo immer du es im Internet hörst, zu welchem Zeitpunkt, er sagt, heute ist die Stunde deines Heils. Heute ist die Stunde deiner Wiederherstellung. Heute kannst du wieder in Ordnung kommen. Heute, ich strecke dir meine Hand aus. Du kannst meine Hand ergreifen und du kannst wieder erleben, was es bedeutet oder vielleicht auch das erste Mal erleben, was es bedeutet, an der Hand eines großen, mächtigen Gottes zu gehen, der sich unser Vater nennt. Und der es auch ist. Er nennt sich nicht nur so. Er ist unser Vater. Vers 24, du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Das ist ein gutes Ende. Du stirbst als Christ. Du kommst dort in den Himmel an. Auf der Erde macht man die Beerdigungsvorbereitungen. Das Grab wird bestellt, das Loch wird gebaggert, alles wird vorbereitet, während die Leute hier mit Taschentüchern durch die Gegend laufen, mit schwarzen Klamotten oder mit einer schwarzen Trauerschleife oder wie auch immer unterwegs sind, da bist du oben und freust dich. Ich wünsche mir immer, wenn ich eine Beerdigung halte, vor allem wenn ich Christen beerdige, dass sie doch bei der Beerdigung vielleicht wenigstens einmal versuchen sollten zu strahlen, denn sie wissen ja, unser Bruder und Schwester ist ja nach Hause gegangen. Und der Asa sagt, wenn ich sterbe, Als ich wieder mit dir lebte, als ich zurückkam in den Tempel, zurück in die Gemeinde, das hieß auch im Tempel, hieß auch in die Gemeinschaft der Gläubigen. Als ich zurückkam in die Gemeinschaft der Gläubigen, da war mir klar, eines Tages trete ich ab. Und ich werde dort nicht nur angenommen werden, sondern, wie haben wir gelesen, du wirst mich mit Ehren empfangen. Du wirst mich mit Ehren empfangen. Also nicht mit Ehren, Weizenähren, Maiskolben, oder, nein, mit Ehre. Du wirst mich in Ehren empfangen. Welch ein Wechsel. Und mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich lade dich ein, so in diese Gegenwart Gottes zu kommen und Gott zu erleben, Gott so zu erfahren, Gott neu zu erleben. Mein Thema in den letzten Wochen war ja diese Beziehung und ist diese Beziehung mit Gott. Alles andere ist Religion. Wenn wir keine Beziehung zu ihm haben, dann sind wir wirklich arme Gemeindenachfolger oder irgendwelche christlicher Religion Nachfolger. Und Asa, er fährt dann fort, Vers 25, Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Das ist ja unser zweiter Monatsspruch diesen Monat. Herr, wenn ich nur dich habe, Himmel und Erde bedeuten mir nichts. Vers 26 sagt er, selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott, allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Und das sagt Asa, das sagt er nicht mit zusammengekniffenen Lippen. Wenn ich nur dich habe, frage ich dann noch nach Himmel und Erde. Hauptsache ich habe dich. Und wenn mir auch Geist und Leib und Seele verschmachten, so bist du doch der Herr, mein Gott. Das ist dieses Krampf-Christenleben. Ich muss das ja bekennen. Sonst glaubt es mir ja keiner. Du, wenn man dein Gesicht sieht, glaubt man es auch nicht mehr. Aber gut, öffne deine Lippen. Ja, ich meine, ich habe ja ein bisschen schmale Lippen. So, da sieht man das nicht immer so. Aber ich stimme dem Asa zu. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Und ich muss sagen, bei den vielen Herausforderungen des Alltags und des Lebens. Und es gibt Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht machen. Ich stehe auch jetzt in Herausforderungen, die kann ich nicht erledigen. Ich könnte mir die größte Mühe geben. Ich könnte wirklich alles, was in meinen Kräften steht, versuchen zu unternehmen. Ich würde es nicht hinbekommen. Ich würde es nicht hinkriegen. Es gibt Dinge, die sind manchmal außerhalb unserer Machbarkeit. Und es gibt, und ich habe mein ganzes Leben hindurch, Dinge, die nicht in meinem Machbarkeitsbereich liegen. Gerade im Moment zwei Dinge. Die kann ich nicht tun, selbst wenn ich es wollte. Du könntest mich bis nach Canossa treiben und sagen, Herbert, hey, krieg's hin, mach es, tu es, bring es durch. Soll ich sagen, tut mir leid, ich kann es nicht. Das kann nur ein Höherer. Und weißt du, wenn solche Punkte in meinem Leben kommen, wo ich unfähig bin, nichts kann, keine Antwort habe, da habe ich eine Antwort. Und das kommt aus meinem Mund. Ich bin so froh, dass du da bist. Herr, ich bin so froh, dass du da bist. Das Problem ist riesig. Ich weiß nicht, wie es geregelt werden soll. Aber ich muss es auch nicht wissen. Ich weiß nur eins, es wird geregelt, weil der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der in mir ist, der ist größer als die Umstände dieser Welt. Und ich weiß, dieser Größere, der lebt in mir, der hält mich an der Hand. Mit ihm laufe ich durchs Leben. Er geht mit mir, er spricht mit mir. Er sagt mir, du gehörst zu mir. Du bist mein Sohn, du bist mein Kind. Ich habe dich lieb. Und weißt du, ich muss die Lösungen nicht wissen. Ich muss es auch nicht gebacken kriegen. Aber für mich ist immer wieder dieses, und wie oft sage ich das in meinem Leben, ich bin so froh, dass du da bist. Wenn mir etwas wie ein Kampfjet angeflogen kommt an Problem, an Schwierigkeit, dann sehe ich zwar das, was auf mich zukommt, aber in dem Moment kommt es schon aus meinem Mund. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin so froh, Gott, dass du da bist. Ich bin so froh. Weißt du, das muss ich wissen. Das muss ich wissen, er, der alle Macht, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde, dieser Jesus ist in meinem Leben. Dieser Vater Gott ist in meinem Leben. So steht es doch geschrieben, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und unsere Gemeinschaft ist mit dem Sohn. Wir leben mit ihm. Wir glauben nicht an irgendeinen Gott, der fern ist, sondern Gott sagt, ich bin nah, ich bin eng um euch. Wenn die Schrift sagt, der Herr ist nahe, dann wörtlich müsste man übersetzen, der Herr ist eng. Der Herr ist so nah, dass du bist in ihm eingeschnürt fast. Du bist von ihm umgeben. Von allen Seiten umgibst du mich. Also der Herr ist nahe. Eigentlich, wie gesagt, der Herr ist eng. Der ist ganz eng da. Verstehst du? Und das muss ich wissen. Und wenn du das weißt, egal was kommt, dann sagst du, oh Herr, wie gut, dass du da bist. Und du hast alles in deiner Hand. Herr, wenn ich nur dich habe, dieser Asa, überleg doch mal, von diesem verbitterten, von Kummer verzehrten Mann, der hingeht, mit Gott spricht und auf einmal wieder einen klaren Durchblick kriegt. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nicht. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Ist das nicht extrem? Asa, gerade warst du noch der Superpessimist. Ihr kennt ja den Unterschied zwischen Optimist und Pessimist oder wie die sich verhalten. Da fallen zwei Frösche, Optimist und Pessimist. Die fallen in eine Milchkanne. Und sie strampeln und rufen. Keiner hilft, aber sie strampeln weiter. Pessimist sagt, bis zum Morgen kommt der Bauer hier nicht mehr in die Küche. Oder in den Stall, wo immer dieser Bottich stand. Bis zum Morgen kommt keiner und bis dahin sind wir ersoffen. Das Beste ist, ich sterbe gleich. Pessimist gibt auf und luck, ertrinkt in der Milch. Am nächsten Morgen kommt der Bauer und er schaut in die Milchkanne. Sagt er, oh, ein Frosch sitzt da. Optimist hatte weiter gerudert und jetzt saß er auf einem Berg Butter und konnte gerettet werden. Siehst du, die Frage ist, willst du Optimist, Pessimist sein? Aber hier, der Asa, der war richtig pessimistisch. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und auf einmal, es gibt nichts Richtigeres. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten mir Himmel und Erde nichts. Ist das nicht extrem? War er wirklich extrem? Oder war er zu einer Erkenntnis und Erfahrung gelangt, die das Ziel unseres Lebens sein soll? Asaf hatte erkannt, dass alles vergeht. Selbst wenn man sich darauf konzentriert, das Leben zu genießen und dies für den Augenblick Erfüllung zu geben scheint, so ist es doch eine unerbittliche Tatsache, dass der Tod schließlich alles zunichte macht. Entscheidend ist dann nicht mehr, was man hier auf der Erde besaß, sondern ob man nach dem Tod ein Lebensrecht bei Gott im Himmel hat. Diese letzte Wirklichkeit, das ist es, worum es geht. Neid auf das irdische Wohlergehen anderer hilft nicht weiter. Und so gewann Asaf einen neuen Blick für den Wert der Gemeinschaft mit Gott und freute sich darüber mehr als über alles, was er sonst auf der Erde gewinnen konnte. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Hauptsache, ich habe dich. Ich las von einem Mann, der in Gefangenschaft war. Sein Name ist Gerhard Hamm, mir ist er nicht bekannt. Aber ich las von ihm und er wurde namentlich in dieser Begebenheit oder in diesem seinem Zeugnis genannt. Gerhard Hamm schrieb, als er von seiner Gefangenschaft berichtete, als ich noch in der Polarzone lebte, wo die Temperatur im Winter manchmal auf minus 56 Grad Celsius fällt, bot mir die Geheimpolizei an, der Kälte zu entfliehen. Bedingung? Ihnen in einer kleinen Angelegenheit zu helfen. Eine gute Arbeit wurde mir in einem Gefangenenlager angeboten, mit einem netten, geheizten Raum, wo ich den Gesprächen von anderen christlichen Gefangenen zuhören konnte. Alles, was ich zu tun hatte, war dem Geheimdienst den Inhalt dieser Gespräche zu übermitteln. Dafür kein Frost, sondern Wärme und Angenehmheit. Das war ein verlockendes Angebot, gesteht er, oder sagt er, bezeugt er, aus der Kälte weg, keine Zwangsarbeit mehr, aber Gott war da, um mir zu helfen. Ich erkannte die Verdrehtheit dieses Planes. Wissen Sie, was Judas nach dem Verrat tat? Fragte ich den Mann von der Geheimpolizei. Er schüttelte seinen Kopf. Judas beging Selbstmord, antwortete ich. Und ich will leben. Damit war das Gespräch beendet. Ich erhielt den warmen Raum und die attraktive Arbeit nicht. Ich musste zurück in die Kälte. Aber mein Herz, das war warm. Mein Herz war warm. So, am Schluss sagt Asaf im Vers 28, ich aber darf dir immer nahe sein, mein Herr und Gott. Das ist mein ganzes Glück. Ich weiß nicht, was bis heute Abend oder wenn du mir auch im Internet zuhörst, was bis jetzt dein Glück war. Ich wünsche mir, dass wenn du diesen Gottesdienst verlässt oder im Internet die Predigt hörst, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, ich muss mal zu Gott gehen und ich muss mit ihm sprechen. Und wenn du niemals bisher Christ geworden bist, denn du bist kein Christ durch die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Freikirche. Denn die Schrift sagt eindeutig, Gott erklärt eindeutig, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und Johannes 1, 12, das war Johannes, 1. Johannes 5, Vers 12. Und in Johannes 1, Vers 12 sagt dort, so viele ihn, meinen Sohn, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind solche, die an seinen Namen glauben. Glauben in der Bibel heißt nicht, ich glaube an ein höheres Wesen. Glauben in der Bibel heißt, ich vertraue meinem Leben diesem Gott an und ich folge ihm von jetzt an nach. Er wird jetzt mein Herr. Und das ist ja, was der Römerbrief sagt. Mit unserem Mund bekennen wir, dass Jesus der Herr ist in unserem Leben und dass wir ihm jetzt folgen und so werden wir gerettet. Wir glauben in unserem Herzen, dass er von den Toten auferweckt wurde und so werden wir gerechtfertigt. Das heißt zu Deutsch, wir stehen durch den Glauben an die Auferstehung Jesu und dadurch, dass wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, stehen wir vor Gott so da, als hätten wir niemals gesündigt. Die Bibel nennt das Rechtfertigung. Wir sind Gerechtigkeit. Die Bibel, Gott nennt uns sogar seine Gerechtigkeit. Wir sind Gottes Gerechtigkeit durch Christus Jesus. Nein, dieser Asa, er übertreibt nicht. Er ist auch nicht extrem. Wenn ich mich nur mit seinem Sieg befasst hätte, dann hätte ich heute gesagt, hätte ich das Thema genannt radikale Beziehung. So, aber dieser radikalen Beziehung, dem ging etwas voraus. Dieser große Zweifel, dieses, was bringt mir der Glaube an Gott überhaupt? Was bringt mir das? Ich hoffe, ich habe dir heute Abend vermitteln können, darlegen können, was es bringt. Wir haben auch ein unterschiedliches Ende. Wenn ich erst sagte, dass der Satan, der Gott dieser Welt, die Ungläubigen begünstigt, um sie bei Stange zu halten, bei Laune zu halten. Dann muss ich aber auch wissen, dass die, und musst du wissen, dass die, die zu Christus gehören, die ihm angehören, ebenso mit allen Gütern des Himmels begünstigt werden, da wo wir leben. Das Problem ist nur, der Asa sagt, auch in diesem einen der Verse, fand ich sehr interessant über die Gottlosen, sie tun, Vers 9, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Denken wir nur an Evolutionstheorie und alles Mögliche. Denken wir nur an ein paar Leute. Ich habe doch nichts gegen homosexuelle Menschen. Ich weiß doch, dass Jesus sie liebt und dass Jesus sie gerettet haben will. Jesus will, dass sie in den Himmel kommen, richtig? Und weil Jesus sie lieb hat, habe ich sie auch lieb. Aber wogegen ich bin, dass diese Handvoll Leute eine ganze Gesellschaft terrorisiert und jeden mundtot machen will, der in unserem Land eine andere Meinung hat. Das ist intolerant. Und da müsste dieses Lager mal einfach wieder in den Bereich von Toleranz zurückkehren und sagen, wir leben in einer Demokratie. Denn das, was sie ausüben, gerade auch über die linke Partei oder mit der linken Partei ist, das ist eigentlich eine grüne Herrschaft. Das geht bis an den Rand von grüner Diktatur. Das haben wir nicht gewollt, das wollen wir auch nicht. Wir wollen, dass sie in den Himmel kommen, egal wie sie heißen. Auch ein Volker Beck, der so stark gegen das Christentum hervorgeht. Gott liebt diesen Mann. Jesus starb für ihn und Jesus will, dass er gerettet wird. Ja, man kann sich tierisch über ihn aufregen, aber man kann auch für ihn beten. Beide Varianten haben wir. Und er sagt hier, Sie schauen, Gott kümmert sich nicht und so weiter und so fort. Genau, wir hatten, selbst die Gläubigen hängen an ihren Worten und folgen diesen Worten. Wenn ich denke, was in der Gesellschaft manchmal alles verbreitet wird, da wird in Frage gestellt, Gott hat den Menschen geschaffen, wird in Frage gestellt. Aber die Bibel sagt, Gott schuf. Verstehst du? Und auf einmal, wir müssen gesellschaftsfähig werden. Wir müssen die Parolen der Lüge, die ja erfunden sind, ja Theorien, sind ja keine bewiesenen Behauptungen. Diese Theorien nehmen wir Gläubige mit auf und sagen, ja, ist heute, wir haben das jetzt heute richtig erkannt. Nein, ich bleibe lieber bei meinem Gott. Aber ich liebe alle Toleranten und Intoleranten. Und Jesus liebt die Toleranten und die Intoleranten. Und er will, dass sie alle gerettet werden. Man kann natürlich auch so tolerant sein, dass man in die Hölle geht. Ja, da toleriert man alles. So, ich aber darf immer nahe bei dir sein, mein Herr und mein Gott. Das ist mein ganzes Glück. Was ist dein Glück? Was bezeichnest du als Glück? Ich muss sagen, ich bezeichne es als Glück. Und mit jedem Jahr, dass ich älter werde, betrachte ich es als mehr Glück, zu Gott zu gehören. Weißt du, in meinem Kopf denke ich ja wie ein junger Mann. Ich denke noch, was ich alles bauen könnte. Also von meinem Denken her, von meinem Feeling ist es so, ich könnte hergehen und sagen, Schatz, weißt du was, wir haben unser Haus jetzt bald renoviert, komm, wir bauen einen Bungalow und verkaufen das. Ne? So. Aber sie sagt, nein, nein, hört, das ist die Stimme aus dem Hintergrund, sagt nein, nein, nein. Das ist, sage ich mal, körperlich anstrengend. Mein Geist und meine Seele sind frisch und jung, die sagen, das schaffen wir noch. Aber wie sagte mir jemand, Herr Ericke, Sie wissen ja, wie das so ist. Wenn was runterfällt und Sie bücken sich, das aufzuheben, dann fragt man, was darf ich noch mit hochnehmen? Weil das Bücken ja dann schon schwerer fällt. Was darf man noch mit hochnehmen? Nein, so bleiben wir in dem, wer wir sind. Und wir wollen uns einfach mal bei Gott festhalten. Ich, Herr, ich halte dich, Vers 23, jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Möchtest du mal so einen guten Abgang haben? Am Ende in Ehren aufgenommen zu sein? Aber bis wir dort ankommen, bis wir dort erscheinen, ob nun wir so abgerufen werden oder ob wir entrückt werden, was für uns wirklich ein großes Highlight auch wäre, diese Erfahrung, obwohl das ja nur in atomo, in einem Bruchteil geht, also das geht sehr, sehr schnell. Aber auf diesem Weg sollten wir uns diesen Schlussvers zu eigen machen von Asa. Ich aber darf dir immer nahe sein, mein Herr und mein Gott. Das ist mein ganzes Glück. Eine andere Übersetzung sagt, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Wenn es um Versorgung geht, ich brauche nicht betteln, ich brauche nicht bitten. Ich habe eine Verheißung. Der Herr hat gesagt, ich fülle deinen Mangel aus, ich bin dein Versorger. Wenn also solche Dinge kommen, dann kann ich doch freimütig sagen, danke, du versorgst mich. Danke, du bist mein Versorger. Wie gut, dass du hier bist. Einer meiner Hauptsätze, ich wiederhole mich. Wie gut, dass du da bist. Wie gut, dass du da bist. Ich wünsche dir, dass das so im Alltag, wenn ein Problem an dich herankommt, dass du dir das einübst, dass du dich da hineinbewegst und sagst, Gott ist ja hier, gut, dass er da ist. Wie gut, dass du da bist. Wie gut, dass du hier bist, Herr. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Ich aber darf dir immer nahe sein, mein Herr und Gott. Das ist mein ganzes Glück. Willst du richtiges Glück erfahren? Wenn du noch nie Frieden mit Gott geschlossen hast, dann schließe Frieden mit Gott heute. Dann schließe heute Frieden mit Gott. Und du wirst hineinkommen in den Bereich, wo Glück für dich geschrieben steht und Glück programmiert ist, vorprogrammiert ist, ja vorgeschenkt ist. Und du wirst diesen Weg gehen. Und du wirst jeden Tag deines Lebens, wenn du mit Jesus gehst, merken, es ist so ein Glück, mit Jesus zu gehen. Es ist so ein Glück, ihn zu haben. Ich wünsche dir dieses Glück. Ja, es lohnt sich, Gott nachzufolgen. Und nicht nur, weil das Ende gut aussieht, sondern weil wir hier in dieser Welt einen starken, mächtigen Retter und Heiland, einen Versorger haben, den König der Könige, da wo wir in diesem Territorium uns bekehren, in dem Reich des Gottes dieser Welt, wo wir Menschen zum Glauben führen, dann musst du diesen Leuten sagen, hey, du bist zwar in dieser Welt, aber jetzt bist du von Gott umgeben. Jetzt ist eine Schutzmauer um dich. Gott sagt über die, die auf der Erde hier wohnen und ihm nachfolgen, ich will eine feurige Mauer, eine Firewall um dich sein. Hast du doch in deinem Computer auch eine Firewall. Ich will eine feurige Mauer sein. Ich weiß, mein Gott ist eine Mauer um mich. Ich weiß, ich bin umgeben von ihm. Und ich weiß, es gibt so viele Engel, die Dienste tun, damit dein und mein Weg geebnet wird. Wenn ich nur dich habe, Herr, bedeuten mir Himmel und Erde nichts mehr. Ich kann ihn verstehen. Manche betrachten es extrem, aber ich kann ihn verstehen. Aber Herr, das Wichtigste ist, du bist mein Glück. Du bist mein Glück in diesem Leben. Amen. Ich lade dich ein, heute Abend so zu Jesus zu kommen. Wenn du sagst, ich habe die Hand von Jesus irgendwann irgendwo losgelassen. Irgendwie laufe ich allein durch die Pampa, durch dieses Leben. Aber ich will heute zurückkehren. Ich will heute wieder die Hand Gottes ergreifen. Ich will wieder mit Gott zusammengehen. Dann kannst du gleich, wenn wir hier dem Herrn noch anbeten und lobpreisen, kannst du nach vorne kommen. Wenn du sagst, ich bin noch beim Herrn, aber mein Leben ist verkorkst voller Sünde, dann kannst du auch kommen. Ich darf die Kerstin mal bitten. Kerstin, du hattest doch ein Bild. Komm, erzähl das doch mal gerade. Sie hat sich heute zu Hause auf den Gottesdienst geistlich vorbereitet und sie hat dann ein Wort empfangen oder ein Bild empfangen. Das möchte ich euch doch zukommen lassen. Ja, hallo, ist es an? Okay.
Also ich hatte ein Bild gesehen, es waren drei Kisten, drei so, ja wie so Schatzkisten, antik, zwei Stück davon. Also die erste Kiste, die wurde geöffnet und dann waren da lauter Edelsteine drin, dann kamen zwei Hände runter und haben angefangen da drin zu graben und zu suchen. Und ich dachte so im ersten Moment, oh, super, da sucht jemand, es heißt ja in der Schrift, dass wir nach Schätzen graben sollen. Der grub dann da so und irgendwann kam der Name Jesus zum Vorschein. Und dann kam die zweite Kiste, die wurde auch geöffnet und dann brachen Lichtkegel nach oben. Dachte ich, super, das Licht Gottes, ne? Es bricht los. Und bei der dritten Kiste, die war dann so, die war ganz weiß, ganz anders wie die anderen. Ganz schön, ganz eben. Und die war geöffnet und da drin war ein riesengroßer Diamant. Und mir war sofort klar, das steht für Jesus, dieser Diamant. Und dann hörte ich, wie der Herr dann zu mir sagte, ich war der Meinung, so wie ich es erzählt habe, ne, die graben nach dem Wort, nach Schätzen und das Licht bricht hervor. Und der Herr hat dann zu mir gesagt, nee, so ist es nicht. In der ersten Kiste ist es so, ja, dass alles zugeschüttet wird, wir schütten Jesus quasi zu mit Dingen, die wir für wichtig und für wertvoll erachten, für Schätze, die in der Welt sind. Dafür stehen diese ganzen bunten Edelsteine, die in der Kiste waren, für einfach das, was in der Welt wertvoll ist. Damit wurde er zugeschüttet. Und beim zweiten war das dann so, da wurde der Deckel aufgemacht und das Licht brach hervor. Und es ist so, das Licht lebt ja in uns. Jesus ist das Licht der Welt und er hat gesagt, wie er ging, ihr seid das Licht der Welt. Und dieses Licht lebt in uns. Und es war so, dass dieser Deckel einfach nach Bedarf geöffnet wurde. Wir sollen Licht sein in dieser Welt, wir sollen Salz sein in dieser Welt. Und der Deckel wurde aufgemacht, das Licht brach raus und das ist so bei Bedarf. Also wenn wir wollen, dann lassen wir unser Licht scheinen und wenn nicht, dann machen wir schnell die Kiste wieder zu.
Und das Dritte? Das Dritte war Jesus, genau.
Ja, und das Dritte war Jesus und genau. Da war mir klar, das ist ein Mensch, der Jesus ganz, ganz lieb hat, der ihn ganz tief in seinem Herzen hat, der ganz genau erkannt hat, dass Jesus dieser Edelstein ist, dieser Eckstein oder dieser Edelstein, auf den Zion aufgebaut ist, ne, wie es in der Offenbarung steht. Und dieser Mensch hat es erkannt, dass einfach er das Kostbarste ist, was man haben kann.
Ja, das ist so... so wichtig. Und das ist, ich habe so gedacht, als Kerstin mir es erzählt, das geht ja auch in den Bereich hinein oder grenzt an das, was ich gesagt habe. Das Leben kann, oder manche haben ihr Leben so zugeschüttet mit Dingen, die sie für kostbar, wertvoll halten für ihr Leben und in ihrem Leben, so dass Jesus eigentlich gar nicht zum Vorschein kommt. Wenn man ihn dann mal braucht, dann wird eben gegraben, dass irgendwie dann doch Jesus doch noch mal so irgendwie ins Blickfeld gerät. Und das andere eben so dieses, mal bin ich Licht, mal nicht. Ich entscheide das. Wenn ich jetzt keinen Bock habe, dann mache ich die Kiste wieder zu. Aber die anderen, das geht so in diesem Bereich, wenn ich nur dich habe. Du bist mir das Wichtigste. Und das erinnert mich an das, was Jesus sagt. Er sagt, wenn dann dieser Kaufmann diese kostbare Perle gefunden hat, dann verkauft er alles, was er hat, oder diesen Schatz in Acker. Er verkauft alles. Er will nur diese kostbare Perle haben. Und Jesus bezog es ja dann auf sich und sagt, dies ist es, wer einzig und allein mich will. Wir wollen so gerne alles haben und kämpfen und mühen uns und gewinnen oft gar nichts. Aber die Schrift sagt, wer Christus hat, der hat alles. Wer Christus hat, dem gehört alles. Alles ist euer, weil ihr Christus gehört. Also wir merken, wir zäumen das immer verkehrt auf. Wir müssen was schaffen, damit wir und auch noch in unserem Christen sein. Aber es ist genau umgekehrt. Lass Jesus den wichtigsten Menschen, Mann, den wichtigsten Sohn Gottes in deinem Leben sein. Und alles andere gehört dir auch. Alles wird euch geschenkt werden. Es ist euer. Es ist so. Und da versucht der Teufel, Dinge zu verdrehen. Ich lade dich ein, was auch immer Gott zu dir gesprochen hat, gerne hier dann auch nach vorne zu kommen und zu sagen, Herr, hier bin ich, ich will das heute wieder in die richtige Ordnung bringen. Ja, Halleluja. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Dass du hier bist, Herr. Dass da, wo Menschen vielleicht in eine Krise geraten sind, wie der Asa sie schildert. Ich danke dir, dass du heute Antwort gegeben hast und dass du heute auch wieder hineinkommen wirst und auch hineinsprechen wirst in jedes Leben. Vater, ich danke dir für Wiederherstellung, für Frieden, für Leben. Und ja, Herr, das größte Glück ist, dich zu haben, mit dir zu sein. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, du bist der Wichtigste, Herr. Du bist der Wichtigste. Danke. Ja, seid gerne eingeladen, hier vorne zu kommen und einfach zu empfangen vom Herrn und euch ihm hinzugeben.